Hallo Welt. Das Thema der Woche, die fast 9 Pforten zur Spielehölle. Wir sprechen über 9 oder fast 9 kleine und große Dinge, die uns gegenwärtig an Spielen immer wieder auffallen, stören und manchmal sogar richtig stören. Das ist der Pixeldiskurs Podcast, Episode 53 mit Sophie Böhmer, Tobias Klöß und Stefan Simond. Jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und auf sämtlichen Podcast-Services. Es ist Sonntag und der Pixeldiskurs-Podcast kommt wieder in eure Ohren. Mein Name ist Stefan Simond und bei mir ist Sophie Böhmer.
Hallo.
Wie geht's dir, Sophie?
Mir geht's sehr gut.
Stefan, Sophie.
Ja.
Stefan.
Was denn?
Sophie.
Tobi.
Stefan.
Ja, Tobi ist auch da.
Tut mir leid, ich wollte...
Tobi spielt heute das Namensspiel.
Ich wollte das nochmal aufleben lassen. Wir hatten das gerade hier vor dem Podcast gemacht und ich fand das lustig, aber Stefan anscheinend.
Das wissen die Leute ja nicht, die uns dann jetzt zuhören. Dass wir
ja,
das vorhin schon mal. Das ist ja ein Insider,
ja,
an dem das Publikum ja nicht teilhat.
Man hätte es aber ja so ein bisschen rekreieren können. Außerdem ist es eigentlich Schreck.
Ja, einer
Ogre,
muss
Esel,
am Ende Esel,
König.
Sagen. Ja.
Ach so, okay, die Referenz habe ich nicht verstanden. Schreck ist bei mir zu lange her einfach. Kindertage.
Bei allen gleich lang her.
Allerdings.
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also nicht notwendigerweise, du kannst doch den Film später schauen.
Naja.
Also, oder?
Naja, es geht ja nicht um Filme, sondern Sophie, wie war denn deine Spielewoche?
Meine Spielewoche war ziemlich schön. Ich habe ein tolles, analoges Spiel gespielt. Stefan war auch dabei, der kann ja vielleicht gleich auch noch ein bisschen was ergänzen. Ich habe erstmal, das heißt Secret Hitler. Und ich habe von der Website mal eine Kurzbeschreibung mitgebracht, weil ich glaube, dass das ein bisschen besser fasst, als wenn ich das versuche zu erklären. Also ich lese mal vor. Secret Hitler is a social deduction game for 5 to 10 people about finding and stopping the secret Hitler. The majority of players are liberals. If they can learn to trust each other, they have enough votes to control the table and win the game. But some players are fascists. They will say whatever it takes to get elected and enact their agenda and blame others for the fallout. The liberals must work together to discover the truth before the fascists install their cold-blooded leader and win the game. Fascists are liars. Hitler is evil. So why is stopping them so hard?
Das war super spaßig. Am Anfang ein bisschen komplex mit all dem Regelwerk, genau zu verstehen, was ich eigentlich tun soll in meiner Rolle. Ich habe auch in der ersten Runde war ich Faschist und mich nicht getraut, sonderlich offensiv zu spielen, habe deshalb versucht, meine eigentlich faschistische Gesinnung so gut als möglich zu verbergen und habe sie vielleicht ein bisschen zu gut verborgen, denn letztendlich habe ich den Liberalen damit zum Sieg verholfen. Und das war ein bisschen kontraproduktiv. Aber du, Sophie, du warst super guter Secret Hitler.
Ja, aber vor allem, weil ich selber nicht wusste, dass ich Secret Hitler war, weil ich nicht meine Karten nicht richtig angeguckt habe. Aber ich habe einen guten Faschisten abgegeben, glaube ich, ja.
Ja, doch, Sophie hat Führerpotenzial.
Dankeschön.
Falls wir nochmal jemanden brauchen so in Deutschland, vielleicht kann man dann einfach dich einfach anrufen oder so, einfach sagen, hier, ne, es gibt ja so Leute, die sagen, muss mal wieder ein Führer und so. Einfach mal bei Sophie einfach mal anrufen, gucken, ob man Zeit hat, ob man das mal in die Wege leiten kann.
Die Rolle übernehme ich doch gerne. Tobi, du guckst so irritiert.
Tobi guckt immer irritiert.
Möchtest du eine Frage stellen?
Ja, okay, bleiben wir bei dem Spiel und diskutieren wir das nicht weiter, was Stefan gerade von sich gibt. Ist es nicht wie Werwolf?
Ja, es ist ziemlich genau wie Werwolf. Also wer Werwolf schon mal gespielt hat, wird vermutlich auch sehr schnell in Secret Hitler reinkommen.
Und ist es nicht eigentlich irgendwie geschichtlich so ein bisschen schwierig?
Ja, warum? Natürlich, aber also...
Naja, warum ist es geschichtlich schwierig?
Naja, weil das Spiel Secret Hitler heißt und Hitler war ja jetzt nicht irgendwie, dass er so getan hat, als ob er irgendwie was anderes vorgehabt hätte und dann gesagt hätte, hier übrigens.
Hat er nicht? Also, ja gut,
nein, hat er nicht.
Zumindest.
Also sein Antisemitismus war relativ früh klar. Und auch ansonsten war das ja nicht so, dass er den Leuten halt irgendwie hauptsächlich Autobahnen versprochen hat, sondern Die haben von Anfang an halt auch klar gemacht, dass sie halt eine rechte Partei sind. Die haben ja nicht vorher irgendwie getan, als wären sie Liberale.
Klar, nein, also, ich meine nur...
Ja, aber du musst vielleicht dabei... also das, worauf das Spiel abhebt, ist ja sozusagen die zunehmende... also die Machtergreifung, die ja zumindest nicht transparent gemacht wurde. Es war ja nicht klar, wenn wir jetzt Hitler zum Kanzler wählen, dann wird er sozusagen das Parlament außer Kraft setzen und dann wird er irgendwie die Notstandsgesetze in Kraft treten lassen. So dass das Spiel greift es insofern auf, als dass immer, wenn faschistische Gesetze durchkommen, Fascist Policies, die sind auf so einem Spielbrett in der Mitte, immer wenn die durchgeschmuggelt werden, dann ist natürlich die Frage, warum, wie konnte es dazu kommen, aber die führen dann dazu, umso mehr faschistische Regelungen eintreten, desto mehr Macht hat dann der Präsident und der Präsidentenstatus, genau. Der wandert immer so durch die Gruppe. Man ist immer jemand anders Präsident und der hat dann immer mehr Macht, sodass man sogar teilweise, wenn zu viele faschistische Policies durchgehen, kann der Präsident eine andere Spielfigur erschießen, weiß allerdings natürlich nicht genau oder kann nur spekulieren, ist die Person, die ich erschieße, jetzt liberal oder Faschist?
Ja, das ist halt wie Werwolf.
Wenn der Präsident in dem Fall Faschist ist, der weiß natürlich, wer Faschist und wer liberal ist. Der weiß nur nicht, wer der Secret Hitler ist. Das ist das Problem.
Der Faschist weiß, wer Secret Hitler ist?
Nee, wenn es mehr, also bei uns war es ja so, weil wir so wenige Spieler waren, aber wenn es mehr Spieler sind, wissen die Faschisten nicht mehr, wer Secret Hitler ist.
Aber ich dachte, die machen das dann so mit so einem, indem man das mit dem Daumen zeigt. Stimmt. Das haben wir nicht gemacht.
Nur der Secret Hitler weiß nicht, wer die Faschisten sind. Ja, okay.
Genau,
ja,
wenn es nur zwei recht, Faschisten gibt und einer davon ist Secret Hitler, dann ist es ja klar. Also es gibt da auch diese Nachtrunde quasi, wo man, aber die gibt es nur einmal am Anfang, wenn alle die Augen schließen und nur die Faschisten dürfen dann die Augen öffnen, sodass sie einmal genau wissen, mit wem arbeite ich eigentlich zusammen. Ja. Und da muss man halt versuchen, und das ist spielerisch tatsächlich, ich habe nie Werwolf gespielt, deshalb war das für mich halt eigentlich ein total tolles Erlebnis. Wenn ich ansonsten in Werwolf so drinne gewesen wäre, wäre es vielleicht weniger spektakulär, aber für mich war es echt schön.
Ich fand es trotzdem ziemlich gut. Also es funktioniert sehr viel besser als Werwolf, weil es einfach nicht so viele Rollen gibt, die irgendwie Verwirrung stiften.
Und auch so dieses Moment von ich weiß jetzt, wer Secret Hitler ist und ich weiß irgendwie, wer der andere Faschist ist, muss mit dieser Person zusammenarbeiten, aber ich darf das auch nicht zu offensichtlich machen, sodass wenn ich Präsident bin, und das ist so wie so ein kleines Schild, was dann immer so rumwandert in der Gruppe im Uhrzeigersinn und dann kann man einen Kanzler ernennen. Man muss dann mit dem Kanzler in dieser Spielrunde zusammenarbeiten. Ist es halt auffällig, wenn ich die Person, die schon als Faschist unter Verdacht steht, als Kanzler nominiere, dann muss die Runde nochmal abstimmen und kann sagen, ob ja, ob nein, ob sie die Regierung sozusagen akzeptiert oder ob es weitergeht. Mhm. Und da muss man halt versuchen, immer so ein bisschen die Leute anzulügen und zu täuschen, sodass sie denken, man sei eigentlich total liberal und man hätte überhaupt nichts damit zu tun und gleichzeitig geheim Hitler an die Macht bringen.
Vor allem am besten den Verdacht von sich auf andere lenken. Das
hat Sophie echt gut gemacht. Echt gut gemacht. Dann war dann eine Person, der war so durch und durch liberal. Eine liberale Policy nach der anderen verabschiedet. Und der musste sich die ganze Zeit rechtfertigen, weil Sophie die Gruppe so manipuliert hat, dass Leute teilweise ihn verdächtigt haben die ganze Zeit.
Und irgendwann habe ich Stefan dann auch noch mal ins Rampenlicht gerückt, weil der nämlich die ganze Zeit Verdächtigungen angestellt hat, als Liberaler, selbstverständlich. Aber ich habe dann gesagt, Stefan hat noch niemand verdächtigt und der haut hier die ganze Zeit Verdächtigungen raus, der will nur von sich selbst ablenken. Und dann haben auch alle wieder darüber diskutiert. Ja, oh mein Gott, das stimmt.
Also das Spielprinzip finde ich ja lustig und ich mag ja auch Werwolf und das klingt halt so ein bisschen wie noch mit mehr politischen Möglichkeiten und so weiter, also irgendwie Sachen verabschieden. Aber ich finde das, also wenn Hitler in dem Moment halt irgendwie für eine Art von, dass klar ist, okay, es geht um irgendwie den faschistischen Führer oder so, wenn das nur als Metapher steht, dann vielleicht ja, aber ich finde, das klingt so ein bisschen schwer nach Verschwörungstheorien und so weiter. Also Verschwörungstheorien im Sinne von, naja, es ist ja aber doch schon so anscheinend, man erkennt die Faschisten nicht, man muss aufpassen, dass man sie nicht an die Macht bringt, dadurch, dass sie sich halt irgendwie als Liberale ausgeben. Das kann ja auch irgendwie eine interessante Perspektive sein, irgendwie auf heutzutage halt Populisten, die sich nicht unbedingt aktiv erstmal als Faschisten ausgeben und so weiter. Wobei ich auch da finde, die wenn man da mal richtig hinguckt, dann sieht man relativ, was die so für Positionen haben. Aber unter dieser ganzen Perspektive und Diskussion von wegen, Hitler hat die Leute verführt und so weiter und man konnte es ja nicht wissen und das war so ein geschickter Verführer, der die Leute nur mit den richtigen Worten bezürzt hat, so ein bisschen so wie so ein Rattenfänger von Hamel, finde ich halt dann die Hintergrund von der Geschichte von dem, oder der Verweis von dem Spiel schon so ein bisschen schwierig, aber es ist, würde ich an der Stelle nicht sagen, es ist ja nur ein Spiel, aber man muss es ja auch nicht überkritisieren.
Ich finde die Dynamik.
Ich habe es jetzt auch selber nicht gespielt. Das ist natürlich auch immer eine doofe Perspektive, sowas zu kritisieren.
Die Spieldynamik ist auch eigentlich eine andere, weil du ja weißt, in der Runde sind Faschisten, die du auf jeden Fall stoppen möchtest. Aber du weißt halt nicht, wer es ist. Und das führt zu so einem grundsätzlichen Misstrauen. Und das ist ja eigentlich das Spannende sozusagen. Genau. Diese Spekulationen über die eigentliche Identität und Absicht der anderen Spieler. Und es gibt dann dazu kommt noch diese spannende, ich weiß nicht, wie das bei Werwolf ist, aber was ich eigentlich am spannendsten fand, diese Dynamik, dass wenn die Regierung mehr Macht bekommt, also mehr Eingriffsmöglichkeiten durch faschistische Regelungen, dann kann es auch für Liberale die Möglichkeit geben, beispielsweise Secret Hitler auszuschalten. Und so, wenn man denn schon irgendwie eine klare Vermutung hat, wer das sein könnte. Kann aber auch sein, dass du noch auf jemanden schießt, du schießt auf einen Liberalen. Das ist natürlich jetzt kein, das Spiel hat nicht den Anspruch, jetzt irgendwie eine historisch akkurate Dynamik zu repräsentieren, sondern in erster Linie ein spaßiges Gesellschaftsspiel zu sein, glaube ich.
Ja, aber dann bedient es halt trotzdem, also klar, mit dem Begriff Hitler kann man halt auch so ein bisschen Werbung machen. So, wenn ich das Spiel nennen würde, Secret Fascists, dann wird es vielleicht auch weniger irgendwie wahrgenommen. Hitler ist da an der Stelle auch tatsächlich so eine gewisse Marke.
Klar. Auch wenn Hitler, Marke ja. Hitler. der neue VW Hitler.
Nein, tatsächlich im Sinne von, also es gibt ja tatsächlich im Ausland irgendwelche Biermarken, die klatschen halt irgendwie Hitler oder irgendwelche Symboliken auf ihre Flaschen drauf, damit sich das Zeug verkauft. So, dann ist das halt irgendein ekliges Standardbier und dann gibt's da aber dann irgendwie Hitler auf einer Flasche, Mussolini auf einer Flasche. So, mit diesem Bild kannst du ja auch durchaus werben. Also, es gibt ja auch Bands, die bewusst halt so ein bisschen am Rand von rechts fischen, ganz klar, um halt Werbung abzubekommen. Das hat man ja auch bei Iron Sky hat das so ein bisschen auf die Spitze getrieben, wo tatsächlich die richtigen Nazis bei, wer war es, Sarah Palin oder so, also der Beraterin von Präsidentin, ich weiß nicht, welche Figur das eigentlich anspielen sollte, aber diese PR-Marketing-Frau von der Präsidentin in dem Film oder des Präsidenten, die dann sagt, super, das nehmen wir jetzt irgendwie als neue Werbekampagne für unseren Wahlkampf, aber ohne diesen ganzen Hakenkreuzkram und so weiter, aber das Image. Und die haben das ja auch so ein bisschen satirisch auf die Spitze getrieben.
Es ist jetzt auch so, dass das Spiel ist ja auch ein amerikanisches Spiel, nehme ich einfach mal stark an.
Ja, ist es.
Es ist zumindest in englischer Sprache und da ist der Umgang mit dieser Thematik natürlich noch eine andere. Da kann man damit vielleicht auch ein bisschen, da hat man einen entspannteren Umgang damit und kann diese Referenzen irgendwie leichtfertiger verwenden.
Und ich auch, also was du jetzt gesagt hast, ist ja nicht nur einfach, dass sie Symboliken nutzen, ohne sie zu reflektieren. Es bleibt ja trotzdem eine Kritik am System, an diesem System, dass dass faschistische Gesetzgebung irgendwie super leicht durchgehen und so. Also, oder zum Beispiel, das fand ich eigentlich auch ganz interessant, es gibt eben so einen Stapel, wo diese Policies drin sind und irgendwie gemischt sind und so. Man weiß nicht, wann jetzt welche kommt, aber es sind mehr faschistische Gesetzgebung drin als Liberale, so zum Beispiel. Also das ist halt, ich finde, man merkt trotzdem, okay, das ist immer noch kritisch gemeint, das ist jetzt nicht einfach nur unreflektiert, oh, wir drucken hier jetzt Hitler drauf und dann machen wir irgendwie so ein Spiel.
Nö, aber man könnte ja auch darauf verzichten und also, wo du gerade meinst, es ist eine Kritik, ich würde halt eine Gegenkritik stellen und sagen, also es ist halt nicht unbedingt irgendwie, also ich kenne das Spiel jetzt nicht und muss halt auf dem argumentieren, was ihr halt irgendwie mir erzählt, aber ich hätte da zwei Punkte, glaube ich. Also einmal den Punkt, auf Bevölkerungseinstellung und so weiter zu verweisen. Also Faschisten kommen halt nicht durch. Also Hitler oder Trump. Habe ich jetzt Hitler mit Trump in einem
Satz
genannt? Hast du? Ja, aber jetzt von wegen, also mache ich deswegen, weil immer diese Perspektive ist, Figuren, die als das absolute Böse dargestellt werden. Früher war das Hitler, aktuell ist es halt irgendwie Trump, Putin und Erdogan, sind halt prinzipiell nicht das Problem, sondern die Spitze des Eisbergs des Problems. Also solche Leute kommen halt nicht einfach durch. Klar, es gibt halt auch irgendwie Staaten, in denen ist das, was die Bevölkerung denkt und so weiter, irgendwann auch egal, weil es Faschismus an der Stelle gibt und die Bevölkerung hat vielleicht eine ganz andere Einstellung. Aber dass die Leute überhaupt erst in diese Perspektive kommen, wenn es vorher eine demokratische Organisation der Gesellschaft gab, in die Position kommen, nicht in die Perspektive, liegt halt daran, dass die Leute, die halt wählen, aufgrund bestimmter Sachen. So, und auch bestimmte Einstellungen. Wenn ihr halt zum Beispiel die deutschen Zustände, das ist eine Studie zu antisemitistischen, rassistischen und so weiter Einstellungen in Deutschland, hat sich das halt in den letzten Jahren schon immer mehr vermehrt und erhöht, was halt die den Zuspruch zum Beispiel halt rechten Positionen angeht, auch in der Mitte der Gesellschaft. Und es ist halt kein Wunder, dass wir so eine Geschichte wie die AfD haben. Das liegt jetzt nicht daran, dass die halt Secret Hitler spielen. So, Höcke ist der Secret Hitler und man muss ihn nur enttarnen. Es ist relativ offensichtlich, was der sagt.
Ja, aber du findest ja auch die Faschisten, also es geht ja nicht nur um Secret Hitler, um eine Person, die sozusagen versucht, die Macht zu ergreifen. Ja, aber
wann ist das Spiel zu Ende?
Sondern wenn, es kann entweder, wenn, ich glaube, 5 liberale Regelungen durchkommen, dann ist sozusagen die Machtergreifung verhindert. Oder wenn Secret Hitler, es gibt mehrere Möglichkeiten, wenn Secret Hitler kann an die Macht kommen,
Dann haben die Faschisten gewonnen.
Es ist allerdings auch nicht so einfach, weil wenn die Gruppe schon einen Verdacht hat, dass zumindest die Person vielleicht nicht unbedingt Secret Hitler ist, aber ein Faschist ist, dann ist es ja so, die ganze Gruppe stimmt immer, wollen wir diese Regierung oder wollen wir sie nicht? Es ist immer am Anfang der Runde, stimmt man immer ab. Und wenn die Leute eine Vermutung haben, das könnte ein Faschist sein, weil der hat vielleicht schon mal irgendwie faschistische Policies durchgedrückt und hat nicht glaubwürdig genug gelogen, dann kann die Gruppe die Regierung ablehnen und dann haben die Faschisten kaum eine Chance. Oder eben, wenn genug faschistische Regelungen durch sind, der Präsident kann jemanden töten und erschießt Secret Hitler beispielsweise. Dann ist auch vorbei. Also,
ja, genau, und da ist halt mein Problem. Also, es ist halt nicht vorbei, wenn du Hitler erschießt.
Ja, aber das ist halt auch die Frage. Also, hat man die Ambition, etwas solches in einem Spiel dieser Art zu repräsentieren? Es ist kein Lernspiel. Es ist kein Spiel, das jetzt sagt, wir wollen jetzt irgendwie gesellschaftliche Dynamiken analysieren oder so.
Nein, man kann das ja auch durch. Es
hebt darauf ab, sozusagen. Ja, so ähnlich wie Wolfenstein. So, zumindest sehe ich das. Es ist tatsächlich von dem ästhetischen Stil, finde ich, hat es auch ein bisschen was davon. Es greift so ein bisschen diese Nazi-Propaganda-Ästhetik auf. Und es spielt damit gleichermaßen, wie Wolfenstein das tut. Und das finde ich vollkommen in Ordnung.
Man kann das ja auch machen. Ich wollte es ja jetzt nur an der Stelle gerade mal kritisch reflektieren. Man kann genauso auch Imperial spielen. Das ist ein Brettspiel. Da spielst du irgendwie Deutschland im Anfang des 20. Jahrhunderts und so weiter und greift auch andere Länder an, das tut auch bestimmte Sachen einfach ausschließen, um es in ein Spiel pressen zu können.
Ich würde sagen, wir müssen jetzt mal langsam weitermachen hier, damit wir unsere Show nicht 5 Stunden lang wird. Denn Sophie muss auch bald weg. Es könnte sein, dass Sophie irgendwann zwischendurch sich verabschiedet.
Ich bin einfach weg.
Okay, ich habe diese Woche Until Dawn gespielt.
Hast du es durch?
Nee, noch nicht.
Okay, dann sprich nächste Woche drüber, wenn du es durch hast.
Okay.
Ja, gibst du deine abschließende Rezension oder nicht?
Ich hätte auch kurz was dazu gesagt, aber dann nicht.
Okay, du kannst doch kurz was dazu sagen. Aber es macht immer Sinn, das als abschließende Rezension zu machen. Ist es denn, du willst es auch wieder, also einzelne Fragmente dessen immer beleuchten? Wie du möchtest.
Nee, jetzt nicht mehr. Dann halt nicht.
Okay, dann werfen wir jetzt einen Blick in die Pixeldiskurs Presseschau. Ich habe gerade innerhalb dieses 5-Sekunden-Jingles jetzt meinen Nachbarn beim Aufbauen eines Kleiderschrankes geholfen. Und währenddessen lief im Hintergrund, du hast den Farbfilm vergessen. Okay. Hier, Nina Hagen, glaube ich.
Ja, das ist Nina Hagen.
Nina Hagen.
Mein Michael.
Genau, ja. Tobi, ich habe dich jetzt gerade bei der Spielewoche abgehackt. Deshalb darfst du jetzt zuallererst. Was hast du denn diese Woche als Artikel mitgebracht? Denn, liebe Leute da draußen, wie ihr sicherlich wisst, wir lesen jede Woche für euch das Internet und bringen 3 Geschichten mit, die uns besonders interessiert haben. Ihr findet die Links zu all diesen Artikeln in den Shownotes zur aktuellen Episode auf pixeldiskurs.de. Nummer 1.
Ich muss dazu sagen, normalerweise gucke ich jetzt auf meinem Laptop, den habe ich jetzt hier noch nicht aufgebaut, aber ich mache das jetzt einfach mal frei von der Seele. Es gab einen Artikel auf heise.de, der hat sich damit beschäftigt, ob junge Männer mehr spielen und weniger arbeiten. Stefan, arbeitest du weniger, seitdem du spielst?
Moment, arbeite ich weniger, seitdem ich spiele? Ist natürlich schwer zu sagen, weil ich seit meiner Kindheit spiele. Insofern habe ich das nie. Sagen wir es mal andersrum. Ich spiele weniger, wenn ich mehr arbeite. Das auf jeden Fall. Aber die Spielzeit nimmt mir keine Arbeitszeit weg.
Ja, und spielst du, um zu arbeiten? Andersrum, arbeitest du, um zu spielen?
Arbeiten, um zu spielen,
ja.
Also um Zeit zu haben, spielen zu können.
Ja.
bedingt nur, wenn ich jetzt an so einem Tag irgendwie denke, ich will jetzt noch dieses und jenes erledigen und dann habe ich heute Abend irgendwie ein bisschen Zeit, um mich irgendwie jetzt Prey hinzugeben, dann schon. Es gelingt nur meistens nicht, weil ich dann irgendwie andere Sachen tue, aber ja, im Grunde ja, könnte man sagen.
Genau, und also der Artikel beschäftigt sich halt mit der Frage, inwieweit Arbeitgeber mit Videospielen konkurrieren, also ob junge Männer sich nicht mit der Arbeit hingeben, sondern sagen, nö, habe ich keine Lust, ich reduziere meine Arbeit, dann kann ich weniger zocken. So wie ich den Artikel bzw. die Studien, das ist immer doof, wenn man sagt die Studien, aber da könnt ihr nochmal in den Artikel nachschauen, zum Schluss kommt, ist es weniger so, dass der Arbeitgeber mit dem Spielen konkurriert, sondern dass es eher eine technische Frage ist, also wenn neue Technik kaufbar ist bzw. verfügbar ist, dann ist die Tendenz dazu, weniger zu arbeiten, insofern vorhanden, wenn man sich diese leisten kann, so habe ich das verstanden. Also was für mich auch Sinn gemacht hat, dass ich mehr spiele, wenn ich für meine Arbeit mehr Spiele bekomme. Also dass wenn ich halt, keine Ahnung, im Steam-Sale ein Spiel auch für 10 Euro bekomme, dann arbeite ich wahrscheinlich weniger als wie früher, wenn ich mir überlegt habe, okay, ich möchte jetzt gerne das und das Spiel spielen oder die und die Technik besitzen, jetzt mache ich nochmal hier und da noch einen Nebenjob.
Es gibt so auch, hatte ich das verstanden. Es gab auch diese Dynamik, wenn ich mich recht entsinne, bei GTA 5, dass an dem Release-Datum von GTA 5 nachweislich die Anwesenheiten von Schülern in der Schule signifikant sich reduziert haben, weil die Leute alle GTA 5 spielen wollten und sich deshalb gedacht haben, dann mache ich mal ein, zwei Tage blau. So vielleicht gerade, wenn es vorm Wochenende ist, Spiele erscheinen ja dann oft, glaube ich, auch donnerstags und so, ne? Donnerstags... Mittwochs, Donnerstags, ich bin mir jetzt
würde
nicht
Sinn
sicher,
machen,
aber so.
Sind sie dann
das ist so ähnlich wie beim Kino auch, genau. Wo dann neue Filme irgendwie donnerstags ins Kino kommen und einfach um die Leute zum Wochenende abzugreifen und ich glaube, so ist das in der Spielindustrie auch.
Eine andere Diskurslinie war da auch, ob die Finanzkrise eigentlich schuldig ist, also im Sinne von, die Leute spielen mehr, weil sie weniger Arbeit haben. Da haben sie aber festgestellt, dass das nicht der Fall ist, sondern es ist tatsächlich eher was damit zu tun hat, wie ist Technik verfügbar an der Stelle.
Ist es denn so, dass tatsächlich die Leute mehr spielen und weniger arbeiten? Arbeitszeit und Spielzeit stehen in einem, wie nennt man das, antiproportionalen Verhältnis?
So wie ich das verstanden habe, im Vergleich zu den Vorgängern, also der Vorgeneration schon.
Okay.
Aber das ist jetzt gerade einfach nur so ein bisschen angeteased. Der Artikel, falls sich das interessiert, schaut doch einfach selber nochmal rein. Das ist jetzt gerade einfach nur, es gibt diesen Artikel, der bespricht das so ein bisschen und dann könnt ihr selber schauen.
Ich habe noch eine kurze Frage. Was mit Frauen? Denn das war jetzt nur auf Männer bezogen.
Ja, das war tatsächlich auf Männer bezogen.
Also,
stand da nicht drin.
Okay, coole Studie.
Ja, auf jeden Fall.
Ja gut, jetzt ist natürlich die...
Diese Studie, das ist natürlich crucial. Eigentlich hätte ich jetzt sagen müssen, nee, mache ich nicht, aber ich fand das Thema eigentlich doch ganz interessant.
Ich finde das Thema auch interessant.
So, um ein bisschen darüber zu diskutieren. Okay. Aber ich habe mir die Studie jetzt auch nicht mehr genau angeguckt und wir haben jetzt hier ad hoc schnell angefangen zu podcasten und ich habe jetzt meinen Laptop hier nicht vor mir stehen. Es tut mir leid, Schande auf mein Haupt. So was macht man eigentlich nicht.
Ich habe was zu Frauen. Nummer zwei.
Nur Frauen.
Bitte?
Frauen.
Frauen im Podcast, ich bin so nervös. Der Artikel heißt, Why is Motherhood so poorly portrayed in video games?
Schrei doch nicht so.
Von Kate Gray.
Meine Güte.
TheGuardian.com. Why is Motherhood so poorly portrayed in games? Es handelt sich bei diesem Artikel um einen Artikel aus einer Reihe. Diese Reihe wird von diesem Artikel angestoßen und in den nachfolgenden Wochen fortgesetzt. Kate Gray lenkt in diesem Fall unsere Aufmerksamkeit auf ein Problem der Unterrepräsentation und das sieht folgendermaßen aus. Stick with me. In den letzten Jahren, sagt sie, konnten wir beobachten, dass so eine Art Dadification of Games, so nennt sie das, Dadification, weil einfach zunehmend...
What?
Ja, pass auf, es erscheinen zunehmend Titel, die sich Was mit der Darstellung... Ja, pass auf, es erscheint zu dem Titel, die sich mit der Ich verstehe es immer noch nicht. Aber den Satz schon dreimal angefangen, ich verstehe es immer noch nicht.
Der Klassiker. Erstmal so seinen eigenen Artikel schlecht vorbereitet mitbringen, beziehungsweise die Vorbereitung nicht mehr aufklappen und dann auch noch beim nächsten Artikel nicht abwarten, bis er den Satz zu Ende gesprochen
hat. Tobi, pass auf, kennst du ein Spiel, das heißt The Last of Us?
Ja.
Es erscheinen zunehmend Titel in den letzten Jahren, in denen es um die Darstellung von Vätern oder Väterrollen, väterähnlichen Rollen geht. Ja, Joel ist nicht Ellies Vater, aber es ist klar.
Es ist schon eine Vaterrolle.
Richtig, es ist ein Vater-Tochter-Verhältnis in irgendeiner Art und Weise. Und das liegt daran, vermutet Kate Gray, dass die Spielentwickler selbst natürlich, die überwiegend männlich sind, älter werden, dass sie selber Kinder bekommen und dass sie ihre Empfindungen, ihre Erfahrungen in Spielen zum Ausdruck bringen wollen. Sie nennt, abgesehen von The Last of Us, noch Bioshock Infinite und The Walking Dead, wo auch ähnliche Thematiken verhandelt werden. Jetzt ist es so, während Väter als aktive Helden durch die Lande ziehen und ihre Kinder mutig beschützen, gibt es aber ein fundamentales Problem mit der Darstellung von Müttern. Mütter sind nämlich entweder nur als Plot-Device existent, beispielsweise wenn die Mutter eigentlich vor dem eigentlichen Beginn der Geschichte schon verstorben ist. Meistens. Ihr Tod ist einfach nur, das ist dann so ein bisschen der, auch manchmal so ein bisschen der MacGuffin, also der Anstoß zur Heldenreise, irgendwie der Tod der Mutter oder sowas. In traditionellen Märchen ist das ja auch oft der Fall. Und das findet sich auch in, sagt Kate Gray, in The Last of Us, Ellies Mutter, tot. Assassin's Creed Syndicate, Tobi könnte da mehr zu sagen, aber ich vermute mal, Mutter tot. Brothers, A Tales of Two Sons.
Die Mutter kommt da gar nicht vor, eigentlich.
Ja, weil sie vorher schon gestorben ist.
Genau,
das ist
das Problem, genau, weil sie nicht tot ist. Ja, aber
der Vater ist auch so ein, unser Vater. Also Syndicate hat tatsächlich auch ein Problem, beziehungsweise Assassin's Creed hat tatsächlich auch ein Problem mit der Darstellung von Mütter. Die kommen nämlich auch so gut wie nicht vor. Und irgendwie alle Protagonisten haben irgendwie Daddy-Issues. Also es fängt schon bei der ersten Folge an, aber mach du erstmal fertig. Wir müssen jetzt nicht über das Spiel, was nicht genannt werden, diskutieren.
Außerdem in Bioshock Infinite Lady Comstock tot. Kommt später nochmal wieder, aber dann als Monster.
Das ist wie bei Disney.
Es ist auch in.
Ja, weil die basieren ja auch alle auf Märchen so.
Ja, nee, da sind auch immer die Eltern tot und alle haben nur Onkeln und Tanten.
In Pokémon sagt
oder
sie außerdem.
Böse Stiefmütter.
Ja. Ist das in Pokémon, keine Nebengespräche hier.
Verzeihung.
What? In Pokémon ist die Sache noch mal drastischer, weil da ist es so, die Mutter ist da auch irgendwie nur so ein bisschen Plot-Device am Rande. Die Mutter ist an das Haus gebunden. In Pokémon, die verlässt nie das Haus, sie ist an das Haus gefesselt in einem kleinen Örtchen. Alle verlassen sie, alle gehen weg und gelegentlich kommt mal das Kind vorbei, um Geld abzuholen. Und da sagt dann Kate Gray, Zitat, she is not a person. A person cannot effectively be replaced by an ATM. ATM, also ein Geldautomat.
Aber ist Professor Eich nicht auch an das Forschungsgebäude gebunden?
Ja, aber das spielt jetzt hier keine Rolle. Es geht um die Darstellung der Mutter.
Ja, aber um das Argument zu entkräften.
Naja, aber er ist ja trotzdem professioneller Wissenschaftler, der super viel Anerkennung genießt in der ganzen Welt. Die Mutter nicht. Sie ist einfach nur.
Außerdem macht
die Mutter,
also ja, jetzt denk mal über Anerkennungs
Phasen
nach.
Die Problematik
ist eher mal ja, ist jetzt ja auch egal. Ich finde, die Mutter hat mehr Anerkennung dafür verdient.
Ja, also darum geht's ja.
Ah, die problematische Darstellung einer Figur macht ja die problematische Darstellung
nein,
einer Figur.
Nein, aber im Sinne von, ja, aber es wäre ja eine Entkräftung des Arguments bei Pokémon, dass die Figuren alle ihre Plätze nicht verlassen, außer Gary und Ash.
Ich habe noch ein eigenes Beispiel. Heavy Rain. In Heavy Rain ist es so, es ist auch nämlich so, dass der Vater ist letztendlich der dann das entführte Kind zu retten versucht und das alles auf sich nimmt. Die Mutter währenddessen ist irgendwie an, weiß ich nicht, was die macht, die sitzt zu Hause und weint, nehme ich an, aber macht nicht mehr als das. Sie ist auch in dem
Prozess. Sie hat sich auch von ihm getrennt,
nicht
oder?
Involviert. Ja, getrennt sind die sowieso.
Sie hat bei Beyond Two Souls auch keine Mutter?
Keine Ahnung.
Gibt es auch nur einen Vater?
Nee,
da gibt's, die ist nein, adoptiert, nein, nein, da gibt's stimmt. Da gibt es Eltern, aber sie ist, nee, nicht adoptiert, sie ist.
Da gibt es Eltern.
Das ist dieser Forschungstyp, der sie dann.
Oder Mütter werden auch oft als unheimliche Bedrohung dargestellt mit einer gehörigen Portion Body-Horror. Sie rekurriert da so ein bisschen auf die Analogie zu den Alien-Filmen, die sie auch, wo sie sozusagen auch sagt, Alien, in Alien geht es eigentlich nur darum, wie eklig eine Geburt ist. Und in Videospielen finden wir das beispielsweise, es gibt einen Bossgegner in Dantes Inferno in Form von einer riesigen Dämonenfrau, die sozusagen Babys aus ihren Nippeln schießt. Ja. Außerdem gibt es noch Ariana in Bloodborne, die ein monströses Kind gebärt, das dann getötet werden muss, um sozusagen, damit das Kind nicht irgendwie sich zum Riesenmonster entwickelt. Es gibt aber auch, sagt sie, einige positive Beispiele. Sie nennt da Child of Light, Night in the Woods und natürlich das von mir sehr verehrte Life is Strange, weil da ist mit Joyce nämlich auch eine berufstätige Mutter, die eine starke Rolle hat innerhalb der Erzählung.
vor allem eine eigenständige, die unabhängig von ihrer Motherhood so gesehen ist.
Genau. Und das Ding ist so ein bisschen, in Spielen findet sich halt oftmals irgendwie eine Fortschreibung von Mystifizierung, von Ekel gegenüber dem weiblichen Körper, insbesondere wenn es um Mutterschaft geht. Und Kate Gray appelliert deshalb am Ende ihres Artikels daran, an die Entwickler mutiger zu sein und den Mutterfiguren ihren berechtigten Platz einzuräumen oder idealerweise auch einfach mal selber Mütter einzuladen und deren Geschichten zu lauschen, wenn die Studios selbst keine Inspiration diesbezüglich haben, weil in diesen Geschichten, so sagt sie eben, oftmals auch ein ungemeines Potenzial für interessante Geschichten steckt, das für Videospiele durchaus nutzbar gemacht werden kann. Nummer 3. Sophie, was hast du denn dabei?
Ich habe einen Artikel dabei, der auf Polygon erschienen ist und der heißt Anita Sarkeesian's Astounding Garbage Human Moment. Und der hat jetzt weniger konkret mit Videospielen zu tun, aber mit der Videospielkultur so gesehen. Deswegen habe ich den mitgebracht. Und in diesem Artikel geht es eben um einen Moment von Anita Sarkeesian, die während eines Vortrages zwar nicht gestört wurde, aber in diesem Vortrag haben sich mehrere Männer, die auch schon vorher dafür bekannt waren, sie online über Videos nicht nur ihre Arbeit irgendwie schlecht zu machen als Feministin, zum Beispiel jetzt, was sie halt macht, Drops vs. Women oder so.
Oder gemacht hat, ja.
Genau, gemacht hat. Sondern sie halt auch als Person unglaublich stark belästigen. So. Und die haben sich eben am Anfang dieses Vortrages irgendwie die ersten drei Reihen geschnappt und sich da vorne hingesetzt, als Gruppe hingesetzt, um sie halt einzuschüchtern mit ihrer Anwesenheit. Und sie hat dann sie hat direkt am Anfang die Möglichkeit genutzt und darauf hingewiesen, dass die das machen, sie damit einschüchtern und belästigen und eben gesagt, ja, du bist, also hat sich einen gewissen Typen rausgenommen, der heißt Carl Benjamin und ist auch ganz bekanntes Mitglied von Gamergate zum Beispiel. Und hat ihn sich rausgegriffen und gesagt, ja, du bist ein Garbage-Human, dass du sowas machst und es ist nicht in Ordnung. Und einfach nochmal darauf hingewiesen. So.
Und, ja, darauf hingewiesen, ich würde sagen, es ist schon, es ist eine Beleidigung.
So, ja, ja.
Ne? Ob es eine gerechtfertigte Beleidigung ist, ist ja noch was anderes, aber mehr als ein Hinweis sozusagen.
Ja, aber sie hat es zumindest rausgestellt, sie hat es nicht halt einfach verschwiegen, sondern ganz klar gesagt, ich werde hier jetzt gerade von diesen Leuten belästigt, obwohl ich einfach hier gerade nur einen Vortrag halten will.
Die haben auch gefilmt, ne?
Genau, die haben es auch gefilmt, um sie zu provozieren, ganz klar, genau. Und Moment, ich muss einmal kurz in meinen Notizen nachschauen. Genau, und im Nachhinein wurde dann innerhalb dieser Gruppe, also das sind alles YouTuber gewesen, und die haben dann natürlich Videos über diese Situation erstellt und sich dann natürlich erstmal gerechtfertigt und erstmal gesagt, wir sind ja nur da hingegangen, um mit ihr zu diskutieren und einfach nur irgendwie gegen ihre Argumentation vorzugehen oder so. Und dann hat sich aber ganz klar, ganz schnell auch rausgestellt, dass das weniger ihr Ziel war, sondern vielmehr einfach ein Trolling-Versuch. Und sie halt irgendwie zu ärgern und dabei Spaß zu haben. Und was ich mich dann auch, also in dem Artikel wird dann auch ganz klar, also nochmal betrachtet, okay, wie kann das überhaupt passieren? Denn das ist ja alles in dem Kontext von einer Convention passiert. Und solche Conventions haben ja normalerweise irgendwelche Regelwerke, die sowas bestenfalls irgendwie verhindern sollten. Und tatsächlich haben sie das auch. Ich zitiere mal ganz kurz. Pranks often make for some great videos, but it makes us really sad when they are emotionally or physically hurtful. So don't do that. If we hear about anyone pranking in ways that are disruptive or the well-being of our guests or attendees, there's a pretty strong chance it will get the prankster kicked out. Und in diesem Fall ist es eben nicht so gewesen. Also die wurden nicht rausgeworfen, zumindest stand das so im Artikel, also so nach ihrem Wissen. Was gemacht wurde, die Veranstalter haben sich bei Sarkeesian entschuldigt und bei späteren Vorträgen die Sicherheitsvorkehrungen erhöht, damit sowas eben nicht nochmal passieren kann. Also zum Beispiel auch Fragen des Publikums moderiert und so, damit da keine fiesen unangebrachten Fragen irgendwie gestellt werden. Und ganz zuletzt möchte ich jetzt einfach noch mal kurz sagen, warum ich diesen Artikel so wichtig fand, den jetzt hier auch einmal vorzustellen. Denn er arbeitet ganz genau diese gesamte Situation einmal auf und aus welchen Gründen Sarkisian so gehandelt hat, wie sie gehandelt hat. Nämlich den zu beleidigen und zu sagen, ey, das ist nicht okay, was du hier machst. Und außerdem schafft er eben ein Bewusstsein dafür, dass Belästigung von Frauen im Allgemeinen und in diesem Fall im Speziellen von Feministinnen im Internet immer noch ein riesiges, großes Problem ist. Auch wenn die Gamergate-Debatte jetzt gerade so ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist und man vielleicht den Eindruck kriegen könnte, ach, das hat sich irgendwie alles geklärt. Es ist nach wie vor ein riesiges Problem für Frauen. Und deswegen, also sie hat, ich habe irgendwo am Ende des Artikels habe ich jetzt gerade noch mal ein ganz nettes Zitat rausgesucht, was ganz gut beschreibt, wie belastend das sein kann, ständig in so einer Situation zu sein. Also sie sagt, they can skip right to bashing my ideas and the followers will eat it up no matter what I say. It's a losing game. I'm not going to change anyone's mind debating with any of them. More importantly, I shouldn't have to debate the fact that I'm a human being who deserves basic respect, and in fact, that is itself a core issue with all of this. How degrading and exhausting it is just to have to keep arguing for and fighting for and begging for our own humanity. Denn darauf läuft es ja immer hinaus, dass sie irgendwie versucht, Rechte von Frauen oder Sexismus darauf hinzuweisen und dir völlig abgestritten wird, da überhaupt das Recht zuzuhaben. Ja.
Finde ich einen sehr validen Punkt.
Finde ich nämlich auch.
Ich könnte mir auch gar nicht anmaßen zu sagen, ich würde das anders machen oder sowas, ja, oder ich würde mich da irgendwie anders oder toller oder besser verhalten. Ich finde es auch, also mein Hinweis vorhin darauf, dass es natürlich eine Beleidigung ist, sollte jetzt gar nicht als solcher zu verstehen sein, dass ich das falsch finde. Ich finde ihr Vorgehen da vollkommen legitim. Sie hat ja auch einiges an Applaus geerntet dafür. Es gab ja glücklicherweise noch einen Rest des Publikums, ja, der eben ja dann tatsächlich auch schützend sein kann, wenn man einfach weiß, da sind andere Leute, die sind daran interessiert, die hören mir zu und hier vorne sitzen halt da diese Idioten, die Garbage Humans. Mhm. Und ich finde das vollkommen legitim und ich finde es auch ich bin eigentlich so jemand, Tobi und ich, wir haben da häufiger schon mal drüber gesprochen, ich bin eigentlich so jemand, der die Auffassung vertritt, ich rede erstmal mit allen und lasse mich irgendwie auf vielerlei Diskussionen ein. Mache ich auch oft in irgendwelchen Online-Konversationen. Mittlerweile nicht mehr ganz so sehr, aber mehr aus dem Grund, dass ich manchmal auch einfach keine Zeit habe, das zu tun und mich dann da irgendwie zu verausgaben mit irgendeinem Nazi, den ich letztendlich sowieso nicht überzeugen kann. Ich finde aber auf der anderen Seite ist auch vollkommen legitim zu sagen, weil was die ja machen, ist ja aus einer diskursethischen Perspektive, sie stellen überhaupt in Frage, dass sie legitimerweise am Diskurs teilhaben kann.
Genau.
Und wenn der Punkt erreicht ist, dann ist es auch, finde ich, vollkommen legitim zu sagen, mit euch rede ich nicht mehr.
Ja. Was ich gerade vielleicht noch sagen wollte, sie erklärt auch, warum sie es genau so gemacht hat, nämlich ihn zu beleidigen und irgendwie das offen anzusprechen. Denn, also ich zitiere noch mal kurz, as women, we are always told not to engage, not to stoke the fire, and that forces us into silence. It forces us to be quiet in the face of harassment. That silence helps perpetuate a culture in which harassment is permissible and even accepted as normal.
Sollen wir übergehen zum Thema der Woche?
Ja, gerne.
Was muss ich hier Musik jetzt machen, ne?
Ja, wäre gut.
Das Thema der Woche.
Die neun Pforten zur Spielehölle.
Kennst du noch diesen Mortal Kombat? Wenn bei Mortal Kombat, wenn du das gestartet hast und so, dann war dann immer so Mortal Kombat.
Und wenn du irgendeine bestimmten Kombination gemacht hast, dann war es dann Facility.
Das ist eigentlich, ja genau.
Fatality. Facility ist doch eigentlich ein Gebäude, oder?
Ja.
Eine Einrichtung.
Fatality.
Ich finde das. Das ist das Mortal Kombat für Leute ab 30.
Ich vermisse das
Facility.
Auch so ein bisschen, ich vermisse das so ein bisschen, dass es irgendwie diese Sachen gibt, dass wenn man ein Spiel startet, dass dann der Titelscreen kommt und dann der Titel in Schrift erscheint und gleichzeitig nochmal vorgelesen wird.
So, ne? Ich glaube, das ist bei Broforce so gewesen, aber das spielt ja aktiv mit dieser 8-Bit 90er-Jahre Nostalgie.
Also es ist so, wir haben jetzt, jeder von uns hat drei Dinge mitgebracht, die uns aufgefallen sind, die einfach in Spielen, die einfach nicht sein müssen. Ja, das sind jetzt sozusagen unsere neuen, wie hast du es genannt, Todsünden?
Neuen Pforten zur Spielehölle.
Okay, ja. Das
betrete also diese Pforte und du bist in der Spielehölle.
Ja, Dante. Das sind also diese Dinge, groß wie klein, die uns an Spielen auffallen, die einfach nicht mehr sein müssen. Die im Jahre 2017 müssen die einfach nicht mehr sein. Und Sophie, ich würde sagen, du fängst an, weil du wirst wahrscheinlich jetzt gleich irgendwann noch im Laufe der Aufnahme dich verabschieden müssen.
Vielleicht
bist nämlich noch. Da musst du nämlich nach auf die Malediven fliegen.
Genau.
Jahresurlaub. Gerade aus dem Urlaub wiedergekommen, schon wieder im Urlaub. Ne?
Hey, wieso aus dem Urlaub wiedergekommen?
Warst du nicht neulich schon mal weg für eine Episode? Nächste Woche wieder Urlaub.
Ich war einfach nur noch auf Urlaub.
Ja. Urlauber. Fliegst du tatsächlich in Urlaub? Oder?
Nein.
Ach so.
Stefan denkt sich nur wieder irgendein Kram
Quatsch aus.
Okay. Fang du mal an. Du hast auch drei Sachen mitgebracht, wie jeder von uns. Was hast du mitgebracht? Was findest du, muss in Spielen einfach, was muss einfach nicht sein?
Das Erste, und das finde ich eigentlich, ist auch eigentlich mein Liebling, das sind Escort-Missionen. Ich glaube, die hasst einfach jeder. Also ich habe damit, okay, du jetzt vielleicht nicht, aber ich habe nicht viel Erfahrung damit, aber das Spiel, wo das auch vorkam, war Kingdom Hearts 2 und da muss man Prinzessin Mini zu dem Thronsaal bringen, während die Herzlose einen die ganze Zeit angreifen und immer darauf achten, dass sie nicht angegriffen wird und nicht verletzt wird. So. Und das ist, ich weiß noch, als ich das erste Mal gespielt habe, es war so furchtbar. Ich habe mehrere Versuche gebraucht und es hat einfach nicht gut funktioniert. Und ich habe mich gefragt, warum musste ich das jetzt überhaupt hier machen? Weil das auch nie wieder im Spiel vorkommt. Also es war wirklich nur diese eine einzige Stelle, wo das irgendwie vorkam. Und es war einfach richtig sinn- und nutzlos.
Wenn ich drauf eingehen darf, also
klar.
Ich finde die prinzipiell einen legitimen Spielmodus, der halt gut gemacht sein muss und dann kann das auch lustig sein. Es kommt auch drauf an, heißt Escort komplett, dass die andere Figur sich so ein bisschen wie so ein Stein durch die Gegend rollen lässt und hinter einem herläuft.
Die oder auch nicht interagiert mit wem oder mitkämpft oder so, die wirklich nur dazu da ist, dass sie also irgendwie das
Spiel
erschwert.
Für mich heißt Escort halt nur, dass ich eine Figur mit dabei habe, die sich gegebenenfalls aber auch selber wehren kann, die ich zu einem bestimmten Punkt begleiten muss.
Ja gut, also
das wäre auch für mich Escort-Mission.
Okay, dann mache ich es noch ein bisschen genauer. Also wenn diese Person wirklich nur, also wenn du jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, keine Ahnung jetzt davon, aber wenn du jetzt zum Beispiel Shooter spielst oder so und du irgendwie Bürger retten musst und die laufen nur verängstigt hinter dir her und sind dann meistens auch noch langsamer als du. Heißt, du kannst nicht in deinem normalen Spieltempo spielen, sondern musst immer einen Blick zurückwerfen. Wo sind sie denn jetzt? Und sind sie nicht vielleicht doch tot gerade? Ja. Also das ist
drehst dich um alle tot.
und dann musst du es halt noch mal von vorne machen. So. Also das ist halt, und das finde ich einfach.
Also ich habe ein positiv und ein negativ Beispiel für Escort-Missionen.
Okay.
Und zwar gibt es eine Escort-Mission mit Karl Marx bei Assassin's Creed Syndicate, wo es einfach klar ist, Karl Marx ist kein großer Waffennarr, der dann irgendwie durch die Gegend läuft und die Templer um den Haufen schießt. Außerdem kann er das halt nicht bringen. So, und du musst dann heimlich über die Dächer springen und halt ein paar Sachen abwerfen auf die Gegner, sodass es auch nicht auffällt, dass du die gerade tötest. Und das finde ich eigentlich ganz cool gemacht, weil das dich einschränkt und gleichzeitig war halt ganz lustig ist, weil er halt durch die Gegend läuft, durch die Straße und du ihn halt beschützen musst. Und das macht auch in der Geschichte Sinn. Negativbeispiel für eine Escort-Mission ist auch Assassin's Creed, aber Unity, wo du mit Arno den Frauenaufstand begleiten musst, wo du dann wo ich tatsächlich auch ein geschichtliches Problem mit habe, dass dieser Frauenmarsch, der sich halt zusammentut, von einem Kerl beschützt werden muss.
Ja, voll gut.
Genau.
Kein Problem.
Wo dann aber eigentlich ganz klar ist, dass die am Ende halt irgendwie so eine große Frauenversammlung bilden und gegen das, ich glaube, das Parlament oder so stürmen, wo ich mir denke, hey, das sind doch irgendwie hier Revolutionsfrauen, die haben auf jeden Fall mehr drauf als dieser Typ. Das hat mich super geärgert. Das ist so eine Nebenmission, die ich einfach nur bescheuert fand. Und die war halt auch super schwierig. Das kommt halt auch noch mit dazu. Also ich glaube, manchmal ist es auch der Schwierigkeitsgrad. Aber prinzipiell habe ich es für einen legitimen Spielmodus, der halt gut gemacht sein muss. Wie alle anderen auch.
In Assassin's Creed gibt es ja tatsächlich auch so ein bisschen das Pendant dazu sehr, sehr oft. Nämlich die Verfolge-Heimlich-Mission. Die auch zum Beispiel in Assassin's Creed, in den älteren GTA-Spielen war das auch ein Standard. So, du musst einfach dann Folge dieser Person.
Aber das ist ja was anderes als Escort. So.
Ja, ein bisschen, aber insofern.
Du musst halt nicht darauf achten, ob die Person halt stirbt.
Du musst dafür stattdessen darauf achten, dass die Person dich nicht sieht, aber beispielsweise.
Ja, ich finde es halt was anderes. Also da kommt ja noch eine zusätzliche Komponente mit dazu, finde ich. Sowas mache ich auch gerne.
Stattdessen will ich vielleicht dann habe ich noch tatsächlich ein Moment der Escort-Missionen, den ich ganz nett finde.
Okay.
Und zwar im Multiplayer. Es gibt in so Multiplayer-Modi von Uncharted beispielsweise, gibt es da immer mal so Spielmodi, so diese Capture-the-Flag-Geschichten oder in Uncharted, wo du dann irgendwie eine Schatztruhe transportieren musst. Auch in, wir haben das gesehen bei der E3-Präsentation von Sea of Thieves, wo also ein Spieler dann sozusagen die Schatztruhe trägt.
Aber da ist man ja selber Spieler, so, ne?
Da ist das Spannende an der Sache ist eben, dass man dann, selbst wenn ich jetzt nicht die Person bin, die Truhe transportiert, sind alle anderen ja auch Spieler und werden sich sozusagen wie echte Menschen verhalten und nicht wie in irgendeine KI, die irgendwo einfach nur dumm rumsteht oder irgendwo reinrennt und sich in Gefahr bringt. Da finde ich tatsächlich, kann das durchaus Spannung erzeugen. Also Escort-Missionen oder Capture-the-Flag-Modi in Multiplayern finde ich meistens, also können auch gut und schlecht gemacht sein, aber finde ich per se grundsätzlich erstmal nicht schlecht.
Also es geht, okay, nein.
Schon. Ich glaube, das Frustrierende daran ist einfach, wenn man gut spielt, die Figur, die eskortiert wird, sich scheiße verhält und man sich immer wieder denkt, oh, jetzt ist der wieder gestorben, was macht der denn da?
Das ist immer
Problem. Das ist das Problem. Genau, mit NPCs, die halt irgendwie einfach nicht das machen, was sie tun sollten oder es zu langsam tun und dann, also, ne, dann hast du halt überhaupt keine Schuld daran, dass sie jetzt, dass die Mission gescheitert ist, sondern der NPC so und du denkst dir so, ah! Wie soll ich es besser machen?
Aber Bioshock Infinite zum Beispiel, da ist ja, wie heißt sie?
Elizabeth.
Elizabeth, genau, ich war bei Ellie. Aber Elizabeth ist ja quasi auch, also das Spiel ist ja eine komplette Escort-Mission, wenn man mit ihr da unterwegs ist. Aber die ist halt auch ein super cooler Charakter, der coole Sachen macht. Wo ich mich immer freue, wenn sie dabei ist. Die wirft einem irgendwie Munition zu, baut Waffen auf und so weiter. Und auch The Last of Us ist ja eigentlich auch eine riesige Escort-Mission.
Naja, aber das ist
genau überlegt.
Aber auch da, also ich meine, also ich will den Punkt nochmal hervorheben, wenn die NPCs sich eben nicht selber wehren können. So. Und das ist ja sowohl dann bei Bioshock Infinity so, als auch bei The Last of Us.
Okay.
Also Ellie hilft dir ja auch, wenn du irgendwie gerade Probleme hast.
Das okay, dann können wir ja vielleicht einfach festhalten, plumpe, schlechte Escort-Missionen.
Mit dummen NPCs.
Mit dummen NPCs. Ja, das brauchen wir halt tatsächlich nicht. Das finde ich auch doof.
Es ist auch immer das Problem, so das fundamentale Problem, wenn der Spielerfolg oder das Gelingen einer spielerischen Aktion nicht in den Händen des Spielers liegt, was ja dann so ein Ohnmachtsgefühl einfach erzeugt. In The Last of Us wurde das ja auch, das wurde ja auch dann parodiert daraufhin, dadurch vermieden, indem sozusagen die, wenn du jetzt schleichst in The Last of Us, du schleichst dich jetzt an den Klickern vorbei. Die machen dann und so, ne?
Mhm.
Dieses ekelhafte Geräusch. Mhm. Dann musst du ganz leise sein, aber Ellie, die rennt rum.
Ja,
das juckt die überhaupt nicht.
Ich finde das
so,
toll.
Ah, okay, so ist es also. So sind also die Regeln. Da wurde es dann sozusagen zu Ungunsten der diegetischen Kohärenz, wurde einfach ist es einfach so, als dass der NPC keine Auswirkungen hat. Also dann ist es dann im Kampf, dann unterstützt sie dich auch.
Ja, aber besser, als wie wenn sie da rumläuft und halt ständig irgendwas auslöst.
Eben,
Dann schleichst du da so rein und Ellie
total vorsichtig.
Ellie rennt.
Was ist denn hier?
Hey Joel! Was, schau mal, was ich gefunden habe. Was ein Gott. Schöner Modus gewesen wäre für Last of Us, wäre tatsächlich ein Koop, wo du Ellie spielst.
Ja, ja.
Das wäre toll gewesen. Das wäre cool gewesen,
ja. Klar, also
hätte man machen können.
Ja, müsste ich jetzt genauer drüber nachdenken, weil ich das ja so schätze. Aber schauen wir mal, wie das bei so einem Titel wie A Way Out dann ist. Da hast du ja tatsächlich genau so einen Koop, wo du auch wahrscheinlich dich gegenseitig eskortieren musst. Ich finde auch Tobis Punkt eigentlich nochmal ganz unterstreichenswert, dass es durchaus nicht wenige Spiele gibt und die auch, also Spiele, die derzeit auch populär sind, die tatsächlich komplette Escort-Missionen sind. Bioshock Infinite, The Last of Us. Als nächstes kommt dann irgendwann ja auch God of War, wo du ja auch deinen Sohn dabei hast. Der wird teilweise wahrscheinlich auch helfen, aber Spiele, die in ihrer Gesamtheit auch durch diese Dadification, wo wir schon drüber gesprochen haben, zu riesigen Escort-Missionen werden, finde ich eigentlich ein ganz interessantes Phänomen. Aber sollen wir zum nächsten Punkt, Tobi, was hast du mitgebracht?
Achso, ich dachte, Sophie macht jetzt ihre 3 Punkte auf.
Nö, einmal reihum immer, ne?
Okay, reihum.
Ja.
Spiele, die man nur beenden kann, wenn man es auf 100% bringt. Das scheint beim letzten Teil der Batman Arkham Knight-Reihe zu sein. Das hat meine Freundin gespielt, Selina, die auch vorletztens mal im Podcast war und davon gesprochen hat. Man kriegt dann nur das richtige Ende, wenn man das komplette Spiel auf 100% hat. Du musst es quasi platinieren, um dann das richtige Ende zu bekommen. Und das finde ich schon nicht okay.
Jetzt deinem Beispiel zu folgen, ich habe auch ein Positivbeispiel, wo das eigentlich ziemlich cool ist, das so zu machen. Nein, weil ich habe es ja nie komplett durchgespielt, also mit allen Enden so, deswegen das jetzt nicht. Aber Hatoful Boyfriend, für diejenigen, die es jetzt vielleicht noch spielen wollen unbedingt, sage ich mal, Spoilerwarnung vorher.
Ja, aber muss eine Spoilerwarnung sein?
Also
ich weiß über Hatoful Boyfriend beispielsweise, dass es unterschiedliche Enden gibt und dass es irgendwie einen Twist gibt an irgendeinem Punkt, der das Ganze irgendwie super spannend und lobenswert macht.
Also gut, auf dem Niveau kann ich es lassen, ja. Also es ist tatsächlich so, wenn du es ganz normal spielst, einmal durchspielst, dann, ne, also das ist eine Dating-Simulation und
mit Tauben,
genau. Du bist der einzige Mensch und du kannst nur Tauben daten, weil es eine Apokalypse gab und die Tauben haben irgendwie durch irgendein Virus haben sie Intelligenz entwickelt und die Menschen wurden größtenteils ausgerottet. Ja, es ist ein bisschen albern. Aber es ist größtenteils eine Dating-Sim und wenn du das halt einmal spielst, kannst du eine Route spielen, einen von den Daten, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, irgendwie einen Schulkameraden oder den Schularzt oder den Lehrer, also all sowas. Und wenn du nur das tust, dann erfährst du nicht besonders viel über die Spielwelt, sondern einfach nur, okay, du datest irgendwie Tauben und das ist seltsam und lustig und viele dämliche Wortspiele. Aber wenn du wirklich jeden einmal datest und jede Route spielst, die möglich ist, kriegst du am Ende, also kriegst du ein True Ending und erfährst erst richtig viel über diese ganze Spielwelt und über ganz viele Handlungsstränge, die vorher nur so ein bisschen angeteased wurden, aber niemals ausgeführt wurden. Und da erfordert es so ein bisschen Dedication dazu, aber es ist halt eine richtig gute Belohnung. Ich finde es super gut gemacht, wenn man es einfach nicht erwartet.
Ich habe da auch noch einige positive Beispiele zu, nämlich Hatoful Boyfriend daran anknüpfen. Visual Novels generell scheinen diese Strategie oft anzunehmen. Titel wie Virtue's Last Reward, Zero Escape, Virtue's Last Reward oder auch Steins Gate, die basieren maßgeblich darauf, dass du sie, also Bei Virtue's Last Reward ist es eigentlich so, das ist dafür gemacht, das musst du durchspielen. Du kannst auch dann immer an die Punkte springen, zurückspringen und das nochmal machen sozusagen, bis du dann am Ende zu einem True Ending kommst. Und das ist auch wichtig, also ansonsten funktioniert das Spiel nicht. Wohingegen sowas wie Steins Gate hat schon ein an sich kohärentes Ende, aber du kannst dann so durch so kleine Story-Entscheidungen kannst du dann noch ganz viel verändern und das Spiel geht noch viel weiter. Auch Persona 4, Golden beispielsweise. Wenn du das spielst, das ist ja an sich, das ist ein riesen umfangreiches Spiel. Und wenn du das einfach so jetzt blind spielst, dann kann es durchaus sein, dass du, ich sag mal, so vielleicht 70% des Contents nur erlebst und du hast dann eine Geschichte, die auch ein Ende nimmt. Aber wenn du einige Entscheidungen auf eine bestimmte Art und Weise triffst, dann wird erst das letzte Viertel des Spiels überhaupt richtig freigeschaltet. Das ist aber ganz nett gemacht.
Okay, dann will ich es nochmal einordnen. Ich finde, es kommt drauf an, wie groß das Spiel ist. Also bei, ich habe das Batman-Spiel selber nicht gespielt, aber wenn ich mir überlege, dass ich das Ende von Assassin's Creed zum Beispiel erst gezeigt bekomme, nachdem ich alle Federn gefunden habe und das Spiel auf 100% gebracht habe und ich ansonsten nicht, also, und ich würde einen Unterschied machen zwischen dem Ende des Spiels, der Geschichte, also der Story und zum Beispiel nochmal halt einem Final Ending oder so, weil dann nochmal irgendwie gezeigt wird, hey, die Stadt ist jetzt befreit oder so, oder die Figur setzt sich zur Ruhe und so weiter und so fort. Das würde ich okay finden. Oder bei Assassin's Creed 3 zum Beispiel kannst du auch danach noch weiterspielen, nachdem du die Story und halt quasi das Ende schon gesehen hast, dass danach nochmal irgendwas kommt und das eingeordnet wird, dass du jetzt alles in der Spielewelt gemacht hast. Aber bei so diesen ganzen Open-World-Spielen oder ansatzweise Open-World-Spielen von Ubisoft, arg, bitte nicht.
Es liegt dann auch wahrscheinlich daran, dass da so viele repetitive Collectibles drin sind, dass es natürlich nochmal was anderes ist als bei einer Visual Novel,
ja.
Wo du ja tatsächlich durch alternative Entscheidungen auch dann irgendwie andere Storystränge und sowas freischaltest, die durchaus spannend sein können. Nummer 3. Ich habe was mich sehr belastet.
Okay.
Glücklicherweise umschiffe ich es so gut als möglich. Aber ich hatte da eine, ich sag mal, fast traumatisierende Erfahrung. Ich spreche von Microtransactions in Vollpreistiteln. Also es geht nicht um Free-to-Play-Titel, wie zum Beispiel The Parallax, über das ich ja vor einigen Wochen gesprochen habe. Bei Free-to-Play-Titeln haben Microtransactions, finde ich, eine gewisse Berechtigung. Es muss sich irgendwie finanzieren und es ist von vornherein klar, entweder gibt's Werbung oder Microtransactions oder beides.
Nope, das gehört raus, alles raus, aber darüber haben wir schon mal eingehend gesprochen.
Aber dann würdest du ja erwarten,
dass sie das for free machen, die Entwickler.
Nein, ich bin gegen Free-to-Play-Spiele, prinzipiell.
Ja, okay, das ist nochmal was ganz anderes.
Ich finde, das ist eine schreckliche Entwicklung, die aufgehalten gehört. Aber das ist was anderes.
Ja, das ist nochmal eine andere Frage.
Weil das, was du hier beschreibst, ist ja auch grauenhaft.
Ja. Ja, ich finde das sogar noch grauenhafter. Denn man kann ja quasi auch einfach sagen, wenn ich jetzt weiß, in Free-to-Play-Titeln gibt es Microtransactions, Werbefinanzierung, was auch immer.
Spiele ich dann halt nicht, genau.
Genau, dann werde ich es einfach nicht spielen.
Ja, mache ich halt zum Beispiel auch nicht.
Aber Vollpreistitel sind ja schon bereits bezahlt. Und zwar zum vollen Preis. Als Beispiel habe ich etwas dabei, das ist jetzt zwar jetzt schon ein bisschen älter, aber es gibt es auch heute immer noch, Dead Space 3. In Dead Space 3 war das so, die vorherigen Dead Space kamen komplett ohne Microtransactions aus. In Dead Space 3 wurde das dann einfach mal so experimentell erprobt. Es ist nämlich so, in dem Spiel herrscht eine chronische Knappheit an Munition und Upgrades von Waffen sind sehr, sehr wichtig. Sehr wichtig und wollen wohl überlegt sein. Und jetzt ist es aber so, dass wenn du an so eine Upgrade-Station kommst, dann musst du deine Ressourcen, die du gefunden hast, investieren, um deine Waffen zu verbessern. Oder du klickst auf das Pop-up daneben, was dir sagt, hey, du kannst jetzt auch 99 Cent bezahlen und dann bekommst du das Upgrade der Waffe. Oder du kannst dir ein Munitionspack kaufen für so und so viel. Ja, und das ist in dem Spiel mit drin, nicht in irgendeinem ausgelagerten Store, sodass du aus dem Menü irgendwie jetzt so DLC-technisch das kaufst, sondern im Spiel drin. Kontemporäres Beispiel, wo du das auch finden, ist For Honor, was ja auch maßgeblich auf Microtransactions setzt, wo du das Spiel kaufst für 60€. Und dann kannst du noch, ne, Ubisoft hat, und dann kannst du noch Microtransactions. Und das finde ich, ich finde das nicht nur ökonomisch dreist, dass ich sozusagen schon einen Titel voll bezahlt habe, sondern ich, und also dann noch irgendwie versucht wird, mir Geld aus der Tasche zu leihen, dass ich irgendwie das Gefühl habe, das Spiel will mir die ganze Zeit ans Portemonnaie und ich muss es irgendwie verstecken. Sondern es ist tatsächlich auch eine echte Bedrohung für ein balanciertes Game-Design, weshalb ja oft das irgendwie nur dekorative Zwecke erfüllt. Sodass du dir in For Honor irgendwelche Kostüme kaufen kannst und so weiter, aber keine Upgrades oder Verbesserungen.
Wo man ja auch noch sagen könnte, das ist okay, in dem Sinne, da hat nochmal ein Designer Arbeitsstunden reingesteckt und die verkaufen mir nicht direkt ein Spiel, was 120€ kostet, weil ich dann alle Kostüme habe, sondern es ist optional, wenn ich das jetzt noch haben möchte. Da könnte man noch drüber nachdenken, ob das nicht gerechtfertigt ist.
Ich würde zustimmen, aber nur dann, wenn, also was mich immer stört, ist, wenn diese Pop-ups, die Aufforderung zum Bezahlen im Spiel selbst drin ist. Wenn das irgendwie über das Menü, über den Store ist und man sagt, hier, es gibt da noch irgendwie Kostümpakete, die kannst du dann kaufen, finde ich das legitim. Aber wenn du dann, ja, du bist jetzt in GTA 5, Und da hast du ja auch so einen Kleiderschrank, in dem du dich umziehen kannst oder in dem du irgendwie Klamotten in einem Laden kaufen kannst. Und dann ist hier, du brauchst so viel Ingame-Geld oder du überweist uns gerade mal schnell 99 Cent, dann schalten wir den Content für dich frei.
Ja, du kriegst es gar nicht. Also bei Assassin's Creed zum Beispiel ist es dann ausgegraut und du musst es dann teilweise halt zahlen. Beziehungsweise du musst Ubisoft-Club-Mitglied werden.
Gab es da nicht auch diese, ich weiß nicht, ob das in Unity war, in irgendeinem Assassin's Creed diese Abschnitte, in die du auch dann nicht rein konntest und stattdessen poppte dann so auf, dass du es bezahlen musst?
Es gab Abschnitte, die konntest du nicht spielen, wenn du nicht PS Plus-Mitglied warst, weil das Online-Multiplayer-Spiele waren quasi. Also
aber sicher, dass es keine Microtransactions oder irgendwelche Truhen, die konntest du dann nicht öffnen, ohne dass du was bezahlt hast?
Oh, das weiß ich jetzt nicht mehr, also weil Unity ist auch sowas, was ich verdrängt habe. Echt
irgendwie sowas
aber das, ich also, gewesen. Aber das hat mich dabei auch schon geärgert, dass es im Spiel Missionen gibt, die ich nur spielen kann, wenn ich PS Plus-Mitglied bin, weil ich ja ansonsten keinen Online-Zugang habe. Das sind halt Nebenmissionen, die auch teilweise eine Geschichte haben oder halt einen Einfluss auf mein weiteres Vorkommen. Und ich muss es mit jemandem anderen zusammenspielen, dass mir das da nicht freigestellt wurde, das auch offline zu spielen. Das fand ich auch ziemlich dreist.
Das Problem ist natürlich auch immer mit der Balance des Game Designs. Wenn du jetzt in Dead Space 3, kannst du dir theoretisch das Spiel leicht kaufen, obwohl es ja ein Survival-Horror-Spiel sein soll. Du kannst es natürlich auch klar von Anfang an auf leicht stellen, dann kommst du besser durch und so. Aber du kannst theoretisch auch das auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen, 20 Euro in die Hand nehmen, die alle deine Upgrades
und dann ist es wieder auf leicht.
Und dann ist es sozusagen, hast du es dir auf leicht gekauft. Ich finde das sehr problematisch, weil dann auch irgendwie, also letztendlich macht das auch doch das Spiel, dann das macht das doch kaputt.
Ja, warum sollte ich das dabei tun? Ja, also warum sollte ich erst ein Spiel kaufen für 60 Euro, um mir dann einen Pay-to-Win-Button zu kaufen für 20 Euro? Wie gesagt, also ich habe das doch schon mal verglichen, dass ich mir so einen roten Buzzer auf den Tisch stelle, in den stecke ich 20 Euro rein und dann darf ich den drücken und dann gewinne ich das Spiel. Also das ist doch, und also zwei Punkte, wo ich jetzt mal alt sein muss. Ich bin jetzt über 30, von wegen früher nannte man sowas übrigens Erweiterungspack. Dann bist du in den Laden gegangen und hast dir die Erweiterung zu einem Spiel gekauft. Das war dann auch ein Viertel von dem Spiel und es hat auch ein Viertel von dem Vollpreis gekostet. Und dann hattest du irgendwie neue Kostüme und so weiter und auch alles auf einen Schlag. Und den zweiten Punkt habe ich vergessen, ich
bin jetzt alt. Sind wir auch, also du schweißt gerade so ein bisschen zu den DLCs hin, das wollte ich gerade vermeiden, weil da kommt nämlich noch mein zweiter Punkt.
Ja, nee, aber gar nicht als DLC, sondern tatsächlich als, dass man das wieder als Erweiterung denkt, meinetwegen
ja,
auch als
da, DLC. Das ist ja das Äquivalent zum heutigen DLC, die frühere ja, Erweiterung.
Nee, früher war das, du hast Neverwinter Nights gekauft und dann hast du dazu halt irgendwie Neverwinter Nights, keine Ahnung wie das hieß, Ice Age oder so gekauft. Und Neverwinter Nights hast du für 60 Euro gekauft und dann hast du für 20 Euro halt die Erweiterung gekauft. Und dann hattest du in der Erweiterung alle Figuren, alle Updates und so weiter und gut war. Das ist schon noch ein Unterschied als, ich kaufe mir eine Mission in einem Spiel.
Ja, aber wovon ich ja gerade spreche, das sind ja Microtransactions. Also Microtransactions sind ja nochmal die Nummer kleiner.
Sozusagen. Ja, genau, aber die würde man ja darüber wieder ausnocken, indem man halt sagt, es gibt hier so ein Packen, das kannst du halt kaufen und gut ist. Und das ist halt auch außerhalb von dem Spiel vorhanden. Ich will hier quasi Alternative auf.
Klar, ja.
Also aber lass uns einfach mal weitergehen, weil sonst sind wir jetzt so lange drin.
Sophie, mach mal deinen nächsten. Was hast du
denn? Ja, nee, pass auf, um das jetzt mal auf die Spitze zu treiben. Ich muss jetzt leider gehen. Und wenn ihr wissen wollt, welche zwei Punkte ich noch mitgebracht habe, dann überweist uns Geld und wir bringen eine extra Folge raus.
Smooth. Ich mag dein Konzept.
Ja, ja.
I like how you think. Okay, dann könnt ihr einfach irgendwie 50 Cent überweisen und dann bekommt ihr sozusagen noch einen zusätzlichen Audioschnipsel in
indem dann so why should I do that?
Weil das super spannende Punkte sind, ja, ja.
Nee, wir machen das einfach so. Stattdessen, also wir bekommen ja kein Geld und wir wollen auch kein Geld von euch haben. Wenn ihr uns welches schicken wollt, immer gern. Aber wir machen es einfach so, wenn ihr jetzt irgendwie, ihr liebe Leute da draußen, noch irgendwelche Dinge habt, ihr könnt jetzt sozusagen die zwei leeren Slots von Sophie noch ausfüllen und könnt jetzt sagen, welche zwei Dinge ihr habt, die euch auf die Nerven gehen. Tobi und ich machen jetzt gleich weiter. Erstmal müssen wir jetzt Sophie verabschieden, ne?
Genau.
Hast du schon alles zusammengepackt?
Ja, habe ich.
Ah, du brauchst ein Mikrofon.
Mhm.
Das heißt, wir machen einen kurzen Cut. Wir sind wieder da, beziehungsweise Tobi und ich sind wieder da. Sophie musste sich gerade kurzzeitig verabschieden.
Und sie ist weg.
Auf den Malediven.
Sie ist und weg. Und wir sind weg. Wieder allein.
Tobi, was hast du denn noch mitgebracht? Dinge, die dich so richtig belasten in Spielen. Deine, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt sind, Nummer 4 müsste es sein insgesamt.
Dinge, die mich so richtig belasten in Spielen. Hat er Sophie schon Tutorials genannt?
Nee.
Nee, dann nehme ich das einfach mal. Ich glaube, das war ihr geheimer, ein zweiter Punkt.
Jetzt hast du einen schon verraten.
Ja, aber ihr könnt ja trotzdem weitere Punkte bringen. Ja, ich habe jetzt hier mal 50 Cent für uns in die Hutkasse geworfen. Nicht überspringbare Tutorials. Also ich finde, das Spiel sollte mir freistellen, ob ich ein Tutorial mache oder nicht. Wenn ich zum 100. Mal irgendwie ein Rollenspiel spiele, ist mir so ein bisschen ein Stück weit klar, wie ich Charakterklassen anlege oder was auch immer. Oder wenn ich ein Rennspiel spiele, dann brauche ich nicht mehr kennenlernen, wie ich Gas gebe und so weiter. Dann finde ich, und vor allem ist das Problem, Wiederspielwert. Wenn ich das Spiel ja schon mal gespielt habe und möchte es wieder neu anfangen, dann möchte ich mich ja nicht nochmal durch das Tutorial quälen, weil ich weiß ja schon, wie die Spielmechanik funktioniert.
Es ist ja glücklicherweise so, mir passiert es gar nicht allzu oft, da es ja oftmals so ist, dass die Tutorials heute sehr gut mit dem eigentlichen Spielgeschehen verwoben sind, sodass es quasi sich einfach organisch ergibt und man sozusagen aus dem Tutorial heraus begleitet wird in das Spiel. Da fand ich das gar nicht so schlimm. Wobei, wenn ich so darüber nachdenke, wenn ich jetzt Horizon Zero Dawn, nehmen wir mal an, wenn ich das wieder anfangen würde, da ist ja am Anfang auch reichlich viel Tutorial-Abschnitt, die aber wirklich schön gemacht sind, da würde es mich vielleicht auch stören, ständige Tutorial-Hinweise zu haben. In vielen Spielen kann man es auch ausstellen. Kannst du ja Tutorials entweder überspringen oder du kannst die Hinweise ausstellen.
Das wäre noch so ein Punkt, den ich vielleicht dazu einfach ergänze. Tutorial-Boxen, die aufploppen und das Spiel unterbrechen, also tatsächlich pausieren. Das gibt's, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr, aber das war mal bei Castlevania so, bei einem der ersten, wo das dann immer aufgeploppt ist.
Ich glaube, bei Prey ist das bedingt auch der Fall. Da ist es so, dass bei den meisten Sachen ist es so, dass dann ein Hinweis erscheint und du kannst dann eine Taste drücken, dann wird das Spiel pausiert und du kannst mehr lesen, musst aber nicht. Bei manchen Sachen allerdings ist es nicht so, da kommt direkt dieser Screen, der ploppt direkt auf. Ich glaube, bei den wichtigen Tutorial-Informationen. Das hingegen stört mich gar nicht so, weil ich mir dann immer die Zeit nehme, um das zu lesen. Und weil ich auch, was ich zum Beispiel nicht mag, ist, wenn ständig irgendwie so Sachen aufploppen und ich dann irgendwie hier und da immer mal wieder was lesen muss, so on the fly und mich währenddessen eigentlich auf das Spiel konzentrieren will, dann lieber so ein Pop-up, was mir vorgesetzt wird, das kann ich in Ruhe durchlesen und dann wegdrücken und weitermachen.
Ja, wenn es das Spiel tatsächlich unterbricht, das meinte ich. Also du läufst halt irgendwo lang und dann ploppt plötzlich so eine Box auf und das Spiel freest. Das darf halt nicht passieren.
Aber findest du das nicht besser? Weil ansonsten würde ja das Spiel weiterlaufen und du könntest dich nicht auf das Lesen der Box konzentrieren.
Wenn nee, ich jetzt würde ja sagen, es sollte oben rechts in der Ecke irgendwie kurz aufploppen und dann kann ich halt X drücken und dann kann ich mir das angucken. Aber nicht, dass es das, also nicht, dass mir das Spiel die Entscheidung wegnimmt, dass ich jetzt das durchlese oder nicht, das ja. Meinte ich. Also bei Castlevania, das dürfte das gewesen sein, ist es tatsächlich so, dass du halt wo langläufst und dann kommt so eine Box und die unterbricht das Spiel. Also du kannst dich dann auch nicht mehr bewegen, bis du diese Box halt weggeklickt hast.
Bei Mario ist es ja tatsächlich sogar so, dass die Story, also bei den alten Marios, ja. Nur in so optionalen Boxen erzählt wird.
Genau.
Kannst du dein Mikrofon mal so noch ein bisschen so rumschieben und dich zu mir, komm mal ein bisschen bei hier. Ich hab noch was mitgebracht. Und zwar, was machst du denn da? Tobi räumt erstmal um. Ach so, okay, jetzt setzen wir uns so gegenüber, weil wir modellieren jetzt die Sitzordnung so ein bisschen um. Ich kann auch nochmal hier meinen Mac so ein bisschen zu dir schieben.
Ja, so geht es.
Okay. Also, ich habe noch mitgebracht, mein nächster Punkt wäre, was mich sehr stört, auch im Moment wieder. Das sind so seltsame Special Edition Konstruktionen. Wir haben ja, vorhin hast du ja schon DLCs und sowas angebracht. Es gab einen Titel, bei dem das ganz schwerwiegend war und ich glaube tatsächlich auch einfach super schwerwiegend für die Verkäufe des Titels. Und zwar gab es einen Titel namens Evolve. Evolve ist, glaube ich, 2015 rausgekommen. 2015 müsste es sein, ja. Und Evolve zeichnete sich dadurch aus, es ist ein Multiplayer, asymmetrischer Multiplayer-Shooter, in dem sozusagen es ein Monster gibt und vier jetzt so Soldaten-ähnliche Klassen, die dieses Monster aufhalten müssen. Und es war dann aber so, dass es irgendwie, es gab 50.000 Special Editions und du kannst es hier kaufen und da kaufen und bekommst dann jeweils andere Dinge, was zu dem Problem einfach führte. Ich glaube, es gab irgendwie 8 oder 9 besondere Editions, dass du irgendwann nicht mehr durchblickst, mit was bekomme ich denn jetzt eigentlich was? normalerweise würdest du vermuten, es gibt dann vielleicht das normale Spiel. Und dann gibt es vielleicht noch eine Special Edition. Und ich finde, in dieser Special Edition sollten so auch kosmetische Dinge, Sachen für Sammler sollten darin enthalten sein. Vielleicht eine Figur, ein Poster, solche Sachen. Aber keine zusätzlichen Spielinhalte. Im Zweifelsfall meinetwegen auch ein Season Pass, den man ansonsten dazu kaufen soll. Aber auch für das Life is Strange Prequel, was ja auf der E3 angekündigt wurde, da ist es scheinbar auch so, dass du selbst wenn du jetzt, das ist ja episodisch, selbst wenn du dann einen Season Pass kaufst für die ganzen Episoden, gibt es trotzdem noch eine Zusatzepisode, die du nicht bekommst. Denn du spielst in dem Prequel ja Chloe und es ist scheinbar eine Zusatzepisode angekündigt, in der du Max spielst, also sozusagen die Vorgeschichte von Max. Und die bekommst du aber auch nicht mit dem Season Pass, sondern nur, wenn du so eine Special Edition kaufst. Und das finde ich furchtbar, diese Aufspaltung, dass man auch irgendwie schauen muss, kaufe ich jetzt ein Spiel bei, gibt es da irgendwie unterschiedliche Sachen bei GameStop, bei Amazon, bei Mediamarkt, dann ne, unterschiedliche Sachen, die da beigefügt sind, dann bekomme ich irgendwie dieses Kostüm oder dieses, bei Evolve gab es da unterschiedliche Monster. Und
ja auch nicht alle in einer Edition, sondern es gibt dann irgendwie die Special Edition Wildlands oder so und dann hast du, also nicht jetzt Zelda Wildlands, sondern Wildlands, dann kriegst du irgendwie das Indianer-Kostüm für Connor, wenn du aber die, keine Ahnung, English Tea Party Geschichte kaufst, dann kriegst du irgendwie einen Rotrock oder so. Und wenn ich aber beides will, dann muss ich mir das Spiel dann zweimal kaufen oder was? Ja, das geht wahrscheinlich noch nicht mal.
Genau, das ist so ein furchtbarer Trend, der sich da so durchzieht, dass du sozusagen beim Kauf schon entscheidet, welche Inhalte du bekommst. Und ich möchte einfach gern die Möglichkeit haben, einen Vollpreistitel mit allen Inhalten drum und dran zu erwerben. Und ich möchte auch, dass das klar ist und transparent ist, was da eigentlich drin ist.
Ich finde auch, die Special Edition oder Collector's Edition sollte eigentlich nur sowas sein wie, du hast halt einen, wie heißt das, Steel Package, also nicht diese normale DVD-Hülle, sondern hast halt so eine Metall...
Steelbook.
Bei Final Fantasy ist es zum Beispiel bei 15, hast du dann so eine schöne Stahlbox mit einem schönen Bild vorne drauf und halt nicht so eine lapprige Plastikhülle oder dass du halt so eine richtige Kiste, wir haben jetzt gerade vorhin off-air, haben wir kurz über Baldur's Gate gesprochen, da hatte ich damals zum Beispiel auch, da hast du so eine große Pappkiste gehabt mit irgendwie einer Karte und dann halt die einzelnen CDs in so einem Schuber und so weiter und so kann ich mir das halt auch vorstellen. Oder bei Drakensang hast du damals eine handgefertigte, handgeschöpfte Karte von der Welt bekommen, wenn du die Special Edition gekauft hast und halt noch irgendwie eine Figur. Das hat aber mit dem Spiel überhaupt nichts anderes gemacht und vor allem hat man sich dann nicht immer als Spieler zweiter Klasse gefühlt, wenn man sich nicht die Special Edition gekauft hat. Weil ansonsten verpasse ich ja was von dem Spiel. Sowas ist halt sonst immer so, okay, derjenige, der sich Collector's Edition kauft, ist halt auch wirklich ein Sammler. Oder du hast ja damals die Special Edition, Collector's Edition oder was auch immer von Ni No Kuni gekauft, wo es dann Tröpfchen, dieses Kuscheltier mit dazu gab.
Das war überhaupt die Special Edition von Ni No Kuni, ist die beste Special Edition überhaupt, weil es da nämlich, da gibt es Tröpfchen als Kuscheltier, ist alles in so einer schönen Verpackung. Es gibt auch den magischen Begleiter, den man im Spiel digital hat, gibt es dann noch als richtiges physisches Buch in einem wirklich schönen Druck mit dabei und so. Alles so Dinge, wie du schon sagst, Dinge für Sammler, für Leute, die da irgendwie leidenschaftlich was mit anfangen können. Auch bei der Catherine Special Edition war das so, die in einen Pizzakarton kam. Ja. Da gab es auch übrigens, das ist auch eine der wenigen Special Editions, die ich auch immer noch sehr zu schätzen weiß. Und bei der tatsächlich auch, ich sag mal, Dinge dabei waren, die man durchaus gebrauchen kann. Es war nämlich abgesehen von dem Pizzakarton, in dem es geliefert wurde, und dem Soundtrack und so einem kleinen Artbook, gab es dazu noch ein T-Shirt und Box und eine Boxershorts, die der Protagonist im Spiel trägt. Und ich trage das tatsächlich auch. Das Shirt von dem Protagonisten, ist, glaube ich, Vincent, ich bin mir jetzt nicht mehr genau sicher, aus Catherine. Dieses rosa T-Shirt, wo Rave draufsteht und das V ist ein Herz.
Ja.
Das trage ich immer noch als Schlaf-T-Shirt. Und genauso trage ich auch immer noch die Boxershorts mit den kleinen schwarzen und roten Herzchen drauf.
Aber das ist halt zum Beispiel zwei oder drei, vier Beispiele, die wir jetzt hatten für solche Editions, welche Art auch immer, wie das auch immer genannt wird, die nichts an dem eigentlichen Spiel ändern. Und so sollte es halt auch sein.
Genau, und ich will nicht irgendwie, wenn ich mir jetzt ein Spiel kaufen will, wie Evolve, dann will ich nicht erst vorher eine umständliche Recherche betreiben müssen, welche Edition ich kaufen muss, um was zu bekommen, sondern dann möchte ich einfach irgendwie in den Store gehen oder in den Laden gehen und möchte da irgendwie sehen, aha, okay, hier ist das Spiel, damit habe ich alles. Und hier ist vielleicht noch die Special Edition, wenn ich jetzt Sammler bin und irgendwie damit was anfangen kann. Und das brauche ich aber auch nicht, weil es an meiner Spielerfahrung, wie du sagst, nichts verändert. Was hast du denn noch dabei? Deine Nummer 3.
Ich hatte jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel.
Also dann,
ich finde, wir sind auch lang genug drin. Also ich hätte jetzt noch ein, zwei Sachen gehabt, die man diskutieren können. Aber wir sind jetzt relativ
ausgiebig. Ich habe noch eine ausgiebig. Kurze
genau, dann mach du doch noch eins zum Abschluss. Und dann, weil ich finde, wir müssen es jetzt auch nicht in die Länge ziehen.
Eine kurze Sache habe ich noch, und zwar, das ist jetzt wieder, wir hatten ja gesagt, wir machen große wie kleine Dinge. Jetzt hatte ich zwei Sachen, die, oder sagen wir mal so, die Microtransactions, die finde ich, sind groß, die sind ein großes Problem. Die Special Editions sind eigentlich auch ein großes Problem. Glücklicherweise tritt es nicht so oft auf. Eine kleine Sache, das stört mich gar nicht allzu sehr, aber immer so ein bisschen. Und zwar in Prey ist mir das auch wieder aufgefallen. Wenn du in einem Spiel herumläufst und du stehst vor einem Spiegel. Es sieht alles irgendwie toll aus, also alles nett gestaltet, und du kommst aber zu einem Spiegel und der Spiegel ist nur so ein Matschhaufen. Weil einfach nicht mit bedacht wurde oder weil der Aufwand nicht investiert wurde, da vernünftige Spiegelreflexionen mit zu entwerfen. Dann kann ich das nachvollziehen, denn klar, in Prey spielst du aus der ersten Person und es wäre dann schwierig, eben irgendwie dann ein Modell zu machen, oder sagen wir so, es wäre ganz schön Arbeit, dann ein glaubwürdiges Modell von einer Figur zu machen, die sich auch glaubwürdig bewegt. Das brauchst du ja an sich bei einem First-Person-Spiel nicht, weil du siehst dich ja selber nie. Nur damit es in Spiegelreflexionen dann sichtbar werden kann. Aber so, es ist auch immer so ein kleiner, es sticht dann einfach so ein bisschen, weil irgendwie, ansonsten ist es ja irgendwie alles toll und glaubhaft, wobei Prey vieles nicht glaubhaft ist, als auch Physik und sowas. Aber Spiegel, finde ich, daran bemisst sich dann immer so ein bisschen die Liebe fürs Detail. Wenn du dich in Spiegeln selber sehen kannst.
Dann hätte man den Spiegel aber auch einfach weglassen können.
Ja, was dann wiederum aber auch dazu führt, dass man sich vielleicht irgendwann denkt, es gibt überhaupt keinen, warum stehst du im Badezimmer und es gibt keinen Spiegel?
Ja, aber also kommt auf das Spiel drauf an, aber Half-Life 2 zum Beispiel gibt es keine einzige Reflexion von dir, weil du auch einfach kein, also keine, du siehst dich nie. Das ist aber auch Absicht, damit du dich mehr mit der Figur identifizierst. Es gibt nur ein Bild von Gordon Freeman und das ist auf der Spielepackung vorne drauf.
Das ist richtig.
Und das ist halt, aber das ist auch ein Kunstgriff bei Half-Life 2 gewesen.
Ja, genau, das war Absicht. Und dann gibt es ja auch noch diese Titel, bei denen du aus der ersten Person spielst und aber deine eigentliche Identität irgendwie als Plot-Twist mit auftritt. Da kann ich das auch verstehen. Wo also klar ist, jetzt nur mal das in einer schwachen Version, ohne jetzt großen Spoiler anzubringen, in PT, dem Teaser für Silent Hills, der mittlerweile ja leider nicht mehr verfügbar ist, gab es auch einen Badezimmerspiegel, der allerdings dann genau an, also man konnte sehen, da ist eine Figur, die sich bewegt, die ich bin, aber genau die Stelle, wo das Gesicht war, das war total verkratzt, weil am Ende dieses Teasers ja dann herauskommen sollte, dass das Norman Reedus ist, der Schauspieler sozusagen, der diese Figur spielt. Und da musste dann diese Ankündigung natürlich sitzen. Da kann ich das verstehen, wenn man das vermeidet. Aber so generell finde ich es immer gut und finde das dann, es ist dann so ein Moment von, hey, guck mal, ne? So ein kleiner Moment in einem Spiel, wo du dir denkst, hey, das funktioniert ja.
Ja.
Wenn man sich selber im Spiegel sieht und dann auch irgendwelche Dinge, die sich authentisch im Spiegel bewegen.
Und dein eigentlicher Punkt war ja auch matschige Texturen beziehungsweise schlecht animierte oder was auch immer Geschichten in einer ansonsten eigentlich anders gestalteten Spielewelt.
Richtig, genau.
Also es wäre so ein bisschen, als würde man plötzlich so ein 8-Bit-Spiegel da reinklatschen. Wobei, das kann ja auch ein Kunstgriff sein. Es gibt ein Monkey Island 3, wo du in einen Baumstumpf quasi guckst von unten und dann bist du auf einmal in Monkey Island 2. Aber das ist halt Absicht, also an der Stelle.
Ja, es geht mir eher um die mangelnde Spiegelreflexion. kommt glücklicherweise auch nicht mehr allzu oft vor. Die meisten Spiele haben Spiegelreflexion, oftmals ja. dann gerade bei First-Person-Titeln allerdings auch. Ist dann halt auch, also ich verstehe das Problem entwicklerseitig, weil dann hast du halt eine Figur, die hält dann irgendwie die Waffe komisch und bewegt sich komisch und sowas, ne? Weil einfach ja. in einem First-Person-Titel, das sieht halt komisch aus von außen.
Ja, also eigentlich, wenn es jetzt nicht gerade First Person ist, müssten Spiegelreflexionen gar nicht so schwierig sein, weil dann müsstest du ja eigentlich nur die Figur auf die andere Seite klatschen, die mit deiner Spielfigur, also die einfach doppeln und in die Mitte irgendwie so ein bisschen Spiegel Filter dazwischen klatschen. Dann müsste das eigentlich funktionieren, indem man quasi auf der anderen Seite, das wäre mal spannend herauszufinden, wie das eigentlich funktioniert. Also weil ich glaube, das wäre die einfachste Lösung, dass du den Raum auf der anderen Seite halb wieder kopierst, hinklatscht und in die Mitte halt einen Spiegelfilter einbaust.
Ich glaube, das ist so schwierig. Ja, ich glaube, es wird anders funktionieren. Es wird eher tatsächlich mit einer Programmierung von Spiegelung funktionieren, denn wenn du jetzt Objekte in dem Raum manipulierst, muss es ja auch authentisch sein in dem Spiegel. Aber vielleicht sollten wir mal das als Thema der Woche mal machen. Spiegel in Spielen finde ich tatsächlich gar nicht so unspannend. Kann man ja. auch immer schauen, was für Arten von Spiegel gibt es eigentlich und was für eine Funktion haben. Ja, und wie das
umgesetzt wird. Also
können wir auch mal vielleicht dann nachfragen, wenn wir ein gutes Beispiel finden, und können wir bei dem Entwicklerstudio nachhorchen, wie die das machen. Liebe Leute da draußen, wenn ihr noch Punkte habt, wo ihr sagt, das sind so diese kleinen und großen Dinge, die euch immer mal wieder begegnen und die euch irgendwie so ein bisschen oder auch sehr stören.
Müsst ihr nämlich übrigens auch machen, weil wir hatten jetzt, glaube ich, gar keine neuen Pforten zur Hölle.
Genau, wir haben jetzt noch, ein paar Pforten sind noch unerforscht, einfach aufgrund der Entstehungsbedingungen dieses Podcast ist hier, diese Episode. Dennoch danke ich euch ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auf iTunes und lasst uns ein bisschen Feedback da. Eine Bewertung zum Beispiel bei iTunes, die macht immer viel her. Ihr könnt uns auch euer Feedback und auch eure kleinen und großen Pforten zur Spielehölle schicken auf Facebook, auf Twitter, auf pixeldiskurs.de oder per E-Mail an simon@pixeldiskurs.de. Außerdem, Tobi, liebe Leute da draußen.
Stefan.
Wir haben ja eigentlich diese Situation, dass wir von Philipp Groß, er hat mich darum gebeten, nochmal den Namen nochmal richtig auszusprechen. Ich habe nämlich vorher Philipp Gross gesagt, was natürlich daran lag, dass er mich per E-Mail kontaktiert hat und da stand dann Philipp Gross. Aber eigentlich ist es ein SZ, was es jetzt auch in Großbuchstaben gibt. Hast du es mitbekommen? Das große, großgeschriebene SZ wurde aufgenommen in die deutsche Sprache.
What?
Hast du nicht mitbekommen?
Nee.
Du kannst jetzt ein SZ auch groß schreiben. Und in der deutschen Sprache. Ein Buckel-S. Ein scharfes S. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber ich frage mich gerade an. Egal, das vertiefen wir jetzt nicht. Das hört ihr okay. in unserem Zweit-Podcast,
ja, ich wollte
in dem nicht. Wir uns über Literatur und Semantik und Groß- und Kleinschreibung unterhalten. Ja, den bekommt ihr gegen eine Microtransaction auf meinem PayPal-Konto.
Ein Podcast, in dem es nur um ein Orthographie-Podcast, in dem es nur um Groß- und Kleinschreibung und Kommasetzung und sowas geht.
Gibt es tatsächlich bei The Middle, hat einer der Söhne einen Orthographie-Podcast mit einem Zuhörer, da musste ich an uns denken.
Ah, okay, ich verstehe. Naja, jedenfalls, was ich sagen wollte, Philipp Groß ist Musiker und hat uns eine Platte gesponsert, die wir eigentlich für Outros für unseren Podcast nehmen. Letzte Woche hatten wir es angefangen, diese Woche habe ich aber ein bisschen was Spezielles dabei, nämlich ein Stück von mir. Es heißt Peace Cake und ich will gar nicht weiter was dazu sagen oder das großartig jetzt noch darüber hinaus bewerben, denn ich muss mir dann noch überlegen, wie ich das alles aufziehe. Es wird jedenfalls eine Solo-Platte von mir geben und Peace Cake ist eines dieser Stücke, die ich gern... Was machst du? Was
lass
du?
Und deswegen hast du jetzt Philipp einfach rausgeschmissen, oder wie?
Nein, ab nächster Woche geht's weiter mit Philipp Groß Platte Kaderstimmung. Aber diesmal, da es jetzt gerade fertig ist und da ich so stolz darauf bin, bringe ich das jetzt als Outro mit. Ihr hört jetzt also das Stück von mir, Peace Cake. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche Sonntag wieder. Ich hoffe, ihr habt noch ein paar schöne Tage. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. During the whole of a dull, dark and soundless day in the autumn of the year, when the clouds hung oppressively low in the heavens, I had been passing alone on horseback through a singularly dreary tract of country. Myself, as the shades of the evening drew on, within view of the melancholy house of Usher.
It's not the only way. Just because I found a place to always keep me safe. I simply love the waiting. Then there's more time to bake. My heart went into tasty little pastries that I made. No, I don't believe in failing. It's not the only way. Just because I found a place to always keep me safe. I simply love the waiting. And there's more time to bake. My heart went into tasty little.